Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Tja, bisher wollte ja wohl Armin Laschet von der CDU der Schnellste sein mit seinem Bundesland NRW. Jetzt scheint es so langsam, als würde ihn Bodo Ramelow von Die Linke mit Tempo überholen in Thüringen. Weg mit den Maßnahmen und auf die Vernunft der Menschen setzen.
Wir gehen nur raus aus den allgemeinen Verordnungen, die im Kern Notstandsverordnungen sind. Und wir wollen einsteigen in die Regelbekämpfung, weil wir tatsächlich konkret Infektionen bekämpfen und nicht abstrakt den Menschen immer weiter Angst machen wollen.
Ihr merkt, wir sprechen hier im Update mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, fragen nach, kann das klappen, sind die Menschen vernünftig genug und wollen auch nochmal verstehen, ist seine Idee, dass alle Maßnahmen komplett aufgehoben werden? Und Ramelow ist nicht der einzige prominente Politiker, mit dem wir sprechen fürs Update. Mit SPD-Vize Kevin Kühnert und mit Eva Keldenich von der CDU reden wir über Steuersenkungen und diesen eigenartigen Vorschlag, den Mindestlohn zu senken, um die Corona-Wirtschaftshilfen zu bezahlen. Auch das hört ihr hier in dieser Episode des Updates. Johannes Döbbelt aus dem Update-Team, guten Tag.
Hallo.
Wir sprechen übers Essen, wir beide. Oder besser übers Nicht-Essen, weil man bestimmte Sachen eklig findet.
Es gibt eine neue Studie aus den USA, die untersucht, warum manche Kinder eigentlich so vieles nicht mögen, welchen Einfluss die Eltern auf diese Kinder haben. Und wir gucken dann auch mal, warum wir auch als Erwachsene bestimmte Sachen einfach nicht mögen oder uns sogar davor richtig ekeln.
Freut euch drauf, das ist der Podcast zum Update vom 26.05.2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen über Thüringen heute. Thüringen macht es einfach. Corona-Maßnahmen sind da bald kaum noch ein Thema. Am 6. Juni, das ist kommende Woche Samstag, da sollen alle Einschränkungen aufgehoben werden. Weg von Verboten hin zu Geboten. Mund-Nasen-Schutz, Abstand halten, das soll bleiben auf Vernunftsbasis. Es geht also in großen Schritten in Richtung Alltag. So die Idee von Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei. Und der ist jetzt am Deutschlandfunk Nova Telefon. Guten Tag, Herr Ramelow.
Guten Tag. Um es gleich klar zu sagen, was Sie gerade anmoderiert haben, entspricht nicht dem, was ich am Freitag öffentlich angekündigt habe und schon gar nicht dem, was ich heute in der Regierungsmedienkonferenz bekannt gegeben habe. Nach wie vor ist SARS-CoV-2, so heißt das Virus, gefährlich und nach wie vor haben wir es mit einer Infektionsgefahr zu tun, die wir auch weiterhin bekämpfen werden. Wir gehen nur raus aus den allgemeinen Verordnungen, die im Kern Notstandsverordnungen sind. Und wir wollen einsteigen in die Regelbekämpfung, weil wir tatsächlich konkret Infektionen bekämpfen und nicht abstrakt den Menschen immer weiter Angst machen wollen.
Aber ist es nicht genau das, was ich gerade gesagt habe, also dass es weg ist von Verboten hin zu Geboten?
Nein, das ist es nicht. Das ist meine Schlussfolgerung, wenn man die letzte Konsequenz zieht. Da, wo es überhaupt kein Infektionsgeschehen gibt, möchte ich nicht, dass in Zukunft weiter die Polizei kontrolliert, ob Menschen, die in einer Fußgängerzone in einer Region unterwegs sind, wo überhaupt seit Wochen keinerlei Infektionen stattfinden, dass man dort die Polizei weiterhin in die Situation bringt, zu fragen, gehört ihr zwei Haushalten an oder drei Haushalten? Und ich möchte, dass wir uns darum kümmern, dass dort, wo Infektionen festgestellt werden, wir sofort handlungsfähig sind und jeder einzelnen Infektion nachgegangen werden. Also wir bekämpfen nicht mit Angst die Infektion, wir wollen mit Vernunft diese Infektion bekämpfen. Und deswegen ist es notwendig, dass wir aus den Notverordnungen rausgehen.
Aber wenn ich das weiterdenke, was Sie gerade gesagt haben, wenn jetzt zum Beispiel Gera, Erfurt, Jena, Gotha, wenn dort keine Infektionsgeschehen mehr da sein sollte in den kommenden Wochen, heißt das, dort kann es dann auch wieder Konzerte, Theaterbesuche, Clubs, Festivals irgendwann geben? Jetzt
bei
in nächster Zeit?
Wird schwieriger bei Festivals. Wir haben gerade angekündigt, dass das Domstufenfestival in einer veränderten Form stattfindet. Das heißt, wir werden selbstverständlich die Abstandsregeln von 1,5 Metern und die Hygieneregeln als Grundlage haben. Das heißt, wenn mir ein Konzertbetreiber sagt, wie er das durchführen will, ohne dass es ein neues Risiko an Ansteckung gibt, dann wollen wir das auch ermöglichen. Und wenn in einem Raum, in einem Kinosaal es möglich ist, und in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sind Kinosäle geöffnet, in Thüringen sind sie nicht geöffnet, wenn mir nachgewiesen wird, wie wir den Luftaustausch so ausreichend haben und den Sitzabstand so hinkriegen und tatsächlich vor den Toiletten entsprechende Infektionsspender sind, dann soll das aber auch alles wieder zugelassen sein.
Wissen Sie, was ich für einen Eindruck hatte am Anfang der Pandemie oder der Epidemie in Deutschland? Die Menschen haben sich nach Ansagen gesehnt, nach Gesetzen gesehnt. Sie bekommen, haben sie dann diese Gesetze und haben sie dann auch umgesetzt. Und jetzt haben sie sich nach Lockerungen gesehnt und direkt an Tag 1 morgens um 8 Uhr beim Friseur gesessen oder um 24 Uhr sich am Fitnessstudio angestellt. Das hat doch nichts mit Vernunft zu tun, oder?
Doch, das hat was mit Vernunft zu tun.
Wirklich?
Die Menschen haben eine Sehnsucht danach, dass Normalität stattfindet. Und ich muss den Menschen immer sagen, die Normalität wird nicht mehr die gleiche sein, wie wir sie vor dem 12. März hatten. Wir haben erlebt, dass uns ein Virus bedroht. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir alle Maßnahmen ergriffen haben, um unser medizinisches Personal fit zu machen, um unsere Intensivbetten so hoch zu fahren, dass wir auf jede Welle vorbereitet sein konnten. Und jetzt stellen wir fest, wir haben nicht einmal mehr 30 Patienten. Wir haben 1051 intensivmedizinische Betten, aber wir haben nicht einmal 30 Patienten, die mit SARS-CoV-2 hospitalisiert sind. Und wir haben nur noch 12, die beatmet werden. Das ist gut so. Diese Zahlen sind mir eine Freude, dass ich sage, es ist nicht in der Katastrophe eingetreten, wie es mir am Anfang dargestellt worden ist. Und da bin ich froh drum. Und deswegen sage ich, wir müssen jetzt auch entscheiden, ob wir in der Lage sind, langsam in eine Normalität zu kommen, die heißt, das Virus ist noch gefährlich, das Virus ist noch da, aber es macht doch keinen Sinn, permanent das Ordnungsamt und die Polizei einzusetzen und mit Ordnungsstrafen und mit Polizeimaßnahmen zu glauben, das Virus bekämpfen zu können. Das können wir nur, wenn die Menschen mit den Herzen verstehen, dass sie auch helfen müssen, sich und die anderen miteinander zu schützen.
Live bei uns in Deutschlandfunk Nova der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow. Wir danken für die Zeit.
Alles Gute und bleiben Sie gesund.
Sie auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gerade haben wir mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von Die Linke über die Corona-Maßnahmen gesprochen. Jetzt schauen wir mal auf die anderen Bundesländer, denn die haben heute einige Lockerungen besprochen. Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was sind für Lockerungen bundesweit geplant?
Also in vielen Bundesländern sind bald wieder deutlich mehr Freizeitaktivitäten möglich, Freibäder zum Beispiel. Die dürfen in mehreren Bundesländern jetzt wieder aufmachen. Laut Tagesschau sollen in insgesamt 12 Ländern die Freibäder bis spätestens übernächste Woche öffnen. Nur in Bayern, Hessen, dem Saarland und Schleswig-Holstein ist der Starttermin noch unklar. Und auch Fitnessstudios, die dürfen in immer mehr Ländern jetzt wieder aufmachen.
In welchen Bereichen stehen da noch Lockerungen an?
Also zum Beispiel im kulturellen Bereich, also betrifft Theater, Konzerte und Kinos. In Brandenburg etwa soll das wieder ab nächste Woche Samstag möglich sein. In Rheinland-Pfalz sogar schon ab morgen. Auch in Hamburg dürfen Kinos morgen schon öffnen. In Bayern dann ab dem 15. Juni. Und in Baden-Württemberg sind ab nächsten Montag wieder öffentliche Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen für weniger als 100 Menschen erlaubt.
Es tut sich also einiges bei öffentlichen Veranstaltungen. Wie sieht's mit privaten Feiern aus?
Ja, also auch da sind Lockerungen angekündigt. Ich sag's mal direkt vorneweg, es kommen jetzt leider viele Zahlen, aber es geht nicht anders, wenn man drüber sprechen will. In Sachsen-Anhalt sollen private Feiern wie zum Beispiel Hochzeiten oder auch Geburtstage ab übermorgen wieder mit bis zu 20 Personen erlaubt sein. Baden-Württemberg ist da ein bisschen strenger. Hier dürfen ab nächsten Montag private Feiern mit bis zu 10 Menschen stattfinden. Nur draußen sind, wie in Sachsen-Anhalt, bis zu 20 Menschen erlaubt. In Hamburg, da sollen bald wieder Live-Kulturveranstaltungen mit bis zu 50 Leuten möglich sein, allerdings nur unter freiem Himmel. Brandenburg geht da noch ein Stückchen weiter. Hier sind ab übermorgen private Feiern mit bis zu 50 Personen erlaubt. Wenn man sich draußen aufhält, dann können bis zu 10 Menschen in einer Gruppe unterwegs sein. Und außerdem sind ab Donnerstag in Brandenburg genehmigte Demos und Gottesdienste im Freien mit sogar 150 Teilnehmern wieder drin.
Ach, wir lieben den Föderalismus. Was gibt es sonst noch für Besonderheiten in den einzelnen Bundesländern?
Schauen wir mal auf Bayern. Bayern etwa will Bürgerinnen und Bürger mit Covid-19-Symptomen in Zukunft innerhalb von 24 Stunden testen, garantiert das. Außerdem sind Corona-Reihentests für Sozialberufe geplant. Bedeutet Patienten, Bewohner und Mitarbeitende von Kliniken, Pflege und Altenheim sollen jetzt regelmäßig in Bayern getestet werden. Das Ganze, das ist aber freiwillig und auch wer in Kindergärten und Schulen arbeitet, soll mehr Möglichkeiten für freiwillige Corona-Tests bekommen. Außerdem gibt es dann zum Beispiel in Hamburg gute Nachrichten für Obdachlose. Tageseinrichtungen und Treffs dürfen auch tagsüber wieder öffnen. Das heißt, die Menschen dort können Mittagessen bekommen. Genauso geöffnet werden auch Angebote der Jugendhilfe. Fazit, es ist super viel in Bewegung und jedes Bundesland macht so sein Ding. Das macht das Ganze total unübersichtlich und auch kompliziert. Also man muss sich wirklich bei jedem Bundesland nochmal die genauen Bestimmungen anschauen, wenn man Bescheid wissen will. Wichtig aber an grundsätzlichen Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Abstandsregeln oder dem Mundschutz, da halten alle Länder dran fest.
Viele Bundesländer haben heute weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Informationen waren das von Amelie Fröhlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das werden wir nicht tun, hat SPD-Vize Kevin Kühnert heute getwittert und er meint damit den Mindestlohn. CDU-Fachpolitiker hatten eine mögliche Absenkung des Mindestlohns ins Spiel gebracht, um Teile der Corona-Wirtschaftshilfen zu finanzieren und sowas bringt Kühnert auf die Palme. Eine andere Idee, Steuersenkungen, zum Beispiel den Soli komplett abschaffen und das auch früher als geplant. Klar ist, wir alle haben ein Interesse an einer funktionierenden Wirtschaft bei uns in Deutschland und in der EU und auch nach der Krise muss es ja weitergehen. Wie sieht unser Leben da aus? Wie sieht unsere Arbeit in 2, 3, 5 Jahren aus? Und wie kriegen wir das hin? Darüber sprechen wir jetzt mit GroKo-Mitgliedern, nämlich mit der CDU-Politikerin Eva Keldenich. Guten Tag.
Hallo, Herr Günther.
Und wir haben den SPD-Vize Kevin Kühnert dran. Guten Tag.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Frau Keldenich, fangen wir bei Ihnen an, wenn Sie sich was wünschen dürften. Wie sollte es uns allen in 3 Jahren gehen? Haben wir dann alle einen Job wieder, können davon leben oder haben wir eh die Wahl, weil es ein Grundeinkommen gibt?
Also ein Grundeinkommen gibt es hoffentlich nicht. Das halte ich auch nicht für das richtige Rezept. Wenn ich es mir jetzt wirklich wünschen darf, wünsche ich mir natürlich, dass wir alle in möglichst sicheren Jobs leben können mit Perspektive und dass wir insofern auch sagen können, wir haben diese Krise auch tatsächlich als Chance genutzt und sind vielleicht sogar besser daraus gekommen, als wir es im Jahr 2020 jetzt gerade denken können.
Und wie geht das am besten mit Steuersenkungen?
Also Steuersenkungen sind natürlich erstmal teuer und wir müssen natürlich gerade ohnehin viel Geld in die Hand nehmen, viele Schulden aufnehmen. Insofern nach dem Gießkannenprinzip ist es, glaube ich, gerade nicht das richtige Instrument. Wo es aber Sinn macht durchaus, glaube ich, ist gezielt, um sozusagen die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und das haben wir ja auch schon gemacht, zum Beispiel an der Stelle Gastronomie. Und das kann natürlich in den nächsten Wochen und Monaten auch für andere Branchen durchaus in Frage kommen, wo das, wie gesagt, Sinn macht, dass man mit so einem Instrument gezielt der Wirtschaft auch wieder auf die Beine hilft.
Herr Kühnert, bei den Wörtern Steuersenkungen oder auch Senken des Mindestlohns, was ja heute Diskussion war, da steigt bei Ihnen der Puls, oder?
Ja, das ist insbesondere beim Thema Mindestlohn heute Morgen passiert. Das fand ich schon eine relativ freche Angelegenheit. Also wir haben jetzt 2 Monate Klatschen vom Balkon hinter uns, wofür die sogenannten systemrelevanten Berufe Anerkennung ausgesprochen wurde. Dann kommen jetzt einige um die Ecke und sagen, die Quittung soll sein, dass 10 Millionen Geringverdienerinnen und Geringverdiener am Ende noch mit weniger Geld nach Hause gehen. Das ist einfach eine Respektlosigkeit, aber vor allem ist es natürlich ökonomisch auch sinnlos, weil das sind ja Menschen, die wir in erheblicher Zahl jetzt schon aufstocken, wie wir in der Politik sagen, die also Geld vom Staat dazu kriegen, übers Wohngeld oder ähnliches, damit sie überhaupt existieren können. Das sind auch fehlende Einnahmen für die Sozialkassen in Deutschland, wenn wir weiterhin so niedrige Löhne haben. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn. Unser Interesse als SPD ist auch, wenn es jetzt ums Konjunkturpaket in den nächsten Tagen geht, dass gerade kleine und mittlere Einkommen Geld zugespielt bekommen, weil das diejenigen sind, die das Geld auch sofort in Umlauf bringen. Und das wollen wir ja, dass die Wirtschaft angekurbelt wird.
So wie es aussieht, ist diese Mindestlohndebatte ja mittlerweile vom Tisch. Aber welche Perspektive würden Sie sich denn vorstellen für die kommenden 3 bis 5 Jahre? Wie wird es uns wirtschaftlich gehen?
Naja, das wird jetzt sehr davon abhängen, welche Schritte wir in der Politik auch unternehmen. Wir möchten gerne, dass mit den Konjunkturpaketen, die auf den Weg gebracht werden, dass wir Dinge, die wir uns eh politisch vorgenommen hatten, gestärkt werden. Also ein ökologisch nachhaltiger Umbau unserer Wirtschaft, um auch in Zukunft mit unserer Industrie beispielsweise konkurrenzfähig bleiben zu können. Wir wollen aber auch, dass die Unternehmen, die jetzt auch staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, beispielsweise sich verpflichten, dafür auch stärker Sozialstandards wieder einzuführen. Also zum Beispiel in die Tarifbindung zurückzukehren. Im Moment arbeitet nur jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland unter dem Schutz eines Tarifvertrages. Das war mal deutlich mehr. Und wir sehen gerade jetzt in der Krise, ein Tarifvertrag bedeutet für Beschäftigte mehr Absicherung. Das sind diejenigen, die eben nicht 60% Kurzarbeitergeld kriegen, sondern häufig darüber hinaus und die jetzt auch nicht unmittelbar vom Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht sind und wo übrigens auch die Arbeitgeber bessere Planungssicherheit haben. Also das wäre für uns schon ein Wunsch. Und wenn Sie auch nochmal konkret nach dem Mindestlohn fragen, wir haben uns ja schon vor einiger Zeit für eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ausgesprochen, damit wir Diskussionen wie über die Grundrente in Zukunft nicht mehr führen müssen. Denn wer 12 Euro oder mehr in der Stunde verdient, der hat dann auch kein Problem mehr mit Altersarmut später.
Also beim Thema Mindestlohn kann ich tatsächlich Kevin Kühnert nur absolut zustimmen, dahingehend, dass das eine Schnapsidee war von einigen Wirtschaftspolitikern aus unserer Fraktion. Aber ich bin deshalb auch sehr froh, dass die Parteivorsitzende, dass der Generalsekretär der CDU das auch nochmal heute ganz deutlich klargestellt hat, dass das also nicht das richtige Rezept ist, jetzt den Mindestlohn einzufrieren oder zu senken, sondern dass wir über ganz andere Instrumente reden müssen. Und da hat ja Kevin Kühnert auch gerade das eine oder andere schon richtigerweise angesprochen, sprich, wie kommt jetzt die Wirtschaft in Gang, dass auch die Menschen im Land wieder Geld in der Tasche haben, womit wir auch die Konjunktur wieder ankurbeln.
Wenn Sie über Rezepte sprechen, dann lassen Sie uns doch auch mal darüber sprechen, wie wir das Eingekaufte bezahlen, ja, wenn wir jetzt schon Rezepte zusammenmischen. Also wer zahlt am Ende die Zeche? Herr Kühnert.
Das wird man jetzt nicht auf ein paar wenige Personen runterbrechen können. Und im Idealfall ist es natürlich so, dass wir unsere Wirtschaft und den Arbeitsmarkt so gut durch die Krise kriegen, dass gar nicht so wahnsinnig große Kosten entstehen. Wir legen ja im Moment viele Hilfsprogramme, aber auch Kreditprogramme auf, die uns nicht so schwer fallen, weil wir es mit einer sehr niedrigen Zinslast im Moment zu tun haben. Also das ist so wenig wie selten zuvor. Das heißt, sich im Moment zu verschulden, ist kein so großes Problem, sondern eigentlich eher eine Investition in die Zukunft, gerade in Zeiten, wo wir mit der öffentlichen Infrastruktur, Verkehr, Digitalisierung und so weiter Probleme haben. Das ist also durchaus ein probates Mittel, das bis zu einem gewissen Teil zu tun. Wir finden aber in der SPD auch, und zwar nicht erst seit Corona, dass wir gerade bei der Verteilung von Vermögen in unserer Gesellschaft schon auch eine Schieflage haben. Da kann man sicherlich drüber reden, wie man an sowas rangeht. Aber wir sehen ja ganz aktuell, beispielsweise am Beispiel BMW, wo ein Drittel der Beschäftigten in Kurzarbeit ist, also Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung Anspruch nimmt und gleichzeitig 1,6 Milliarden Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt werden, dass es da manche mit so einem Gefühl von Gerechtigkeit nicht so weit her haben.
Also ich würde da erstmal widersprechen, dass die Verschuldung jetzt kein Problem ist, denn natürlich dürfen wir uns da auch nichts vormachen, dass es am Ende die junge Generation sein wird, die da die Zeche zahlen muss. Zum Thema Vermögen hat man natürlich gerne mal vor Augen den zigarrenrauchenden alten Unternehmer. Es geht natürlich aber vielmehr darum, dass wir ja auch in Deutschland viele Familienunternehmen zum Beispiel haben, deren Vermögenswerte auch eher in Geräten, in Maschinen angelegt sind. Das heißt, wenn wir sagen, wir besteuern die Vermögen stärker, gehen wir da wieder mit der Axt an eine Wirtschaft dran, die wir eigentlich gerade jetzt zum Laufen bringen müssen. Also insofern wäre mein Punkt zu sagen, Technologie ist der Schlüssel und zwar auch darüber, in Verbindung mit dem, was wir auch vor Corona als Koalition ja schon gesagt haben, in Verbindung mit klimafreundlicher Innovation, also die ganz besonders eben auch klimafreundlich vorangeht.
Frau Keldenich, Herr Kühnert, ich habe das Gefühl, Sie in Ihrer GroKo sind momentan recht harmonisch unterwegs. Also zumindest ist hier kein Streitgespräch entstanden.
Naja, also bestreiten kann man sich natürlich schon. Wir sind, glaube ich, einfach so, dass wir zivilisiert miteinander diskutieren können. Aber es stellen sich natürlich schon ein paar Fragen. Also beim Thema Technologie zum Beispiel bin ich total mit ihr einer Meinung. Ich hoffe nur, dass dann nicht das Ergebnis in der nächsten Woche sein wird, dass wir doch mit so einer Art Abwrackprämie am Ende für alte Verbrennermotoren wieder rausgehen. Wenn selbst Wolfgang Schäuble mittlerweile sagt, hoffentlich wird uns was Klügeres einfallen. Und gerade beim Thema Verschuldung möchte ich nochmal deutlich widersprechen. Natürlich ist das eine Belastung für die Zukunft, aber nicht zu investieren ist auch eine Belastung für die Zukunft. Wenn die Schienennetze nicht ausgebaut sind, die Deutsche Bahn hat im letzten Jahr 6 Kilometer zusätzliches Schienennetz ausgebaut, das ist gar nichts, wir kommen auch bei der Elektrifizierung nicht voran, das sind auch Lasten für die Zukunft. Die fehlende Digitalisierung im Schulsystem, die uns jetzt gerade in der Zeit des Homeschoolings auf die Füße fällt, alles Lasten, die jetzt unmittelbar auf der jüngeren Generation abgeladen werden. Also wenn wir da nur auf die Ausgabenseite gucken und jammern, wenn ein paar Milliarden dazukommen, dann sehen wir nicht nicht das ganze Bild und das muss man schon betrachten.
Wir haben gesprochen mit CDU-Politikerin Eva Keldenich und mit dem SPD-Vize Kevin Kühnert. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Moderator dieser Sendung ist etwas komisch, was Essen angeht. Ich mag alles, was dreijährige Kinder auch mögen. Also Nudeln mit Tomatensauce. Ich mag eine Pizza Margherita. Ich mag Erbsen mit Kartoffeln und Fischstäbchen. Was ich nicht mag, sind Pilze, Käse, Zwiebeln, Zucchini, Muscheln, Salat und tausend andere Dinge. Das esse ich alles nicht. Warum erzähle ich euch das? Eine neue Studie der Uni in Michigan in den USA hat das Essverhalten von Kindern untersucht und hat dabei auch herausgefunden, welche Rolle das Verhalten der Eltern dabei spielt und warum dann eben manche Leute sich vor bestimmten Lebensmitteln ekeln. Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt aus unserem Update-Team hat sich diese und auch andere Forschungen zum Thema Geschmack und Ekel beim Essen angeschaut. Johannes, fangen wir mal mit dieser neuen Studie an. Worum ging es da genau?
Ja, das Team der Uni Michigan hat das Essverhalten von Kindern in mehr als 300 Familien untersucht und zwar 5 Jahre lang. Also die haben immer mal wieder abgefragt, was mag das Kind gerade, wie wählerisch ist es beim Essen und auch wie verhalten sich die Eltern. Und dabei ist zum einen rausgekommen, Kinder, die schon im Vorschulalter, also so mit 4 oder 5 Jahren, besonders wählerisch sind und viele Dinge nicht mögen, die bleiben dann auch noch über einige Jahre so. Also auch nach, wenn sie so 8 oder 9 Jahre alt sind, da sind sie noch genauso wählerisch.
So, und welche Rolle spielen da jetzt die Eltern?
Ja, das ist echt spannend, denn wenn die Eltern das Kind immer wieder kontrollieren beim Essen und auch so auffordern, bestimmte Lebensmittel doch endlich mal zu essen, also relativ streng damit umgehen, dann werden die Kinder auch umso wählerischer. Also das scheint dann wirklich kontraproduktiv zu sein.
Was ist denn dann der bessere Weg?
Ja, da gibt es ganze Ratgeberbücher drüber, was man da machen kann. Aber so ganz grob zusammengefasst kann man sagen, die Kinder eben nicht zwingen, den Teller leer zu essen und auch nicht irgendwie versuchen, die zu bestechen oder zu erpressen nach dem Motto, nur wenn du jetzt das Gemüse aufisst, dann und nur dann gibt es hinterher den Nachtisch und so. Stattdessen ist es wichtig, eher früh damit anzufangen, das Kind auch wirklich an verschiedene Lebensmittel zu gewöhnen, sagen die Forscher. Also das Essen auch immer wieder von Neuem anzubieten, selbst wenn das Kind das ein paar Mal ablehnt, immer dranbleiben. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar Tricks, wie so kleine Mengen Brokkoli oder wie in deinem Fall Zwiebeln heimlich unter die Tomatensauce zu mischen und dann so einen Gewöhnungseffekt erzielen. Das empfiehlt zum Beispiel auch der Ernährungspsychologe Thomas Elrott und der sagt auch, die Kinder einfach auch mal selber machen lassen.
Wenn die Kinder selbst irgendetwas zubereitet haben oder mitgearbeitet haben beim Zubereiten, dann mögen sie das typischerweise auch. Das heißt, wenn die Kinder den Paprika, den sie vielleicht noch nicht mögen, selbst geschnippelt haben, selbst angebraten haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie den am Tisch auch wirklich überhaupt essen.
Johannes, wie entwickeln sich denn überhaupt unsere Vorlieben für ein bestimmtes Essen?
Auf jeden Fall schon ziemlich früh. Also ein Teil davon ist wahrscheinlich angeboren, aber auch schon im Mutterleib und später auch über die Muttermilch können sich Geschmäcker entwickeln, zeigen verschiedene Studien. Und zwar über das, was die Mutter selber isst, also dann während der Schwangerschaft oder dann später beim Stillen.
Entweder in Form von Muttermilch oder auch in Form von Fruchtwasser, was das Kind ja dann trinkt, wenn es noch im Mutterleib ist, lernt das Kind diese Geschmacksrichtungen quasi schon kennen. Und was die Kinder mal kennengelernt haben, das bevorzugen sie später dann auch im Leben.
Und später spielt dann natürlich auch noch eine Rolle, also was bekommen wir dann auf den Tisch, was bekommen wir angeboten an Essen von unseren Eltern oder später auch in der Kita und in der Schule. Also die gesamte Essbiografie, wie Thomas Elrott das nennt, spielt da eine Rolle.
Einige Lebensmittel oder auch Gerichte jetzt nicht zu mögen, das ist das eine. Was ist denn mit so richtigem Ekel, woher kommt der?
Der kann auch viele Ursachen haben. Also zum einen sind da natürlich auch die Kultur und die Esskultur dran beteiligt. Davon lassen wir uns auch prägen, da wo wir aufwachsen. Hat aber auch was mit der Evolution zu tun, denn Ekel soll uns ja auch schützen. Ne? Zum Beispiel vor verdorbenem Essen oder vor giftigen Pflanzen oder so. Und dabei spielen dann vor allem bittere Geschmäcker eine Rolle. Das sagt Anne Schienle, die ist Professorin für klinische Psychologie an der Uni Graz und forscht zum Thema Ekel.
Wenn man zum Beispiel Neugeborenen was Bitteres auf die Zunge träufelt, dann zeigen die schon diese typische Ekelmimik. Also die ziehen die Oberlippe hoch und strecken die Zunge raus. Das, was wir später auch noch machen, wenn wir I sagen und Ekel.
Ja, der Ekel kann aber auch mit schlechten Erfahrungen zu tun haben. Also ich zum Beispiel habe als Kind mal so viel von so einem selbstgemachten Quark-Paprika-Dip gegessen, dass ich alles wieder auskotzen musste danach. Und seitdem finde ich dieses Zeug wirklich sehr, sehr eklig.
Das Gleiche ist bei mir mit Würsten aus dem Glas, weißt du, in Wasser.
Ach so, so Wiener Würstchen.
Das ist mir einmal als Kind passiert, seitdem kann ich es nicht mehr essen. Diese schlechte Erfahrung, die bleibt dann erstmal haften?
Genau, dafür gibt es sogar einen Namen. Das nennt sich zumindest umgangssprachlich Sauce-Bernays-Syndrom. Das kommt daher, das hat eine US-Psychologe so benannt, weil der nämlich selber mal damit eine Erfahrung gemacht hat. Der hat Fleisch mit Sauce-Bernays gegessen und ihm ist dann richtig übel geworden. Er hat dann einen Ekel gegen die Soße entwickelt danach und das ist eben so das Prinzip der klassischen Konditionierung in der Psychologie. Allerdings muss man auch sagen, du kannst als Erwachsener, also auch du, Ralf, kannst immer noch deinen Geschmack weiterentwickeln und lernen, neue Dinge zu mögen. Das geht einfach am besten über immer wieder ausprobieren, mal so ein bisschen versuchen und probieren. Also eigentlich ganz ähnlich wie bei kleinen Kindern.
Tja, deswegen esse ich mittlerweile sogar Tomaten und Spinat. Habe ich auch nicht getan, bis ich Mitte 20 war. Warum wir manche Gerichte, Lebensmittel und Geschmäcker mögen, andere eklig finden. Infos von Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ungefähr 15.000 Erdbeben gibt es in Neuseeland jedes Jahr. Und eines davon war halt mitten in einem Fernsehinterview mit der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern.
We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here. But if you see things moving behind me, the beehive moves a little more than most. it's just stopped.
Ja, da wackelst du gerade ein bisschen, sagt Ardern frei übersetzt. Sie ist ganz cool, sie ist ganz abgeklärt, sie lächelt, guckt an die Decke und macht dann einfach weiter mit dem Interview. Klar, die Neuseeländer, die müssen mit vielen Erdbeben leben und können nicht bei jedem Wackeln panisch werden. Aber wie können wir das denn einschätzen, wann ein Erdbeben nur ein kleines Wackeln ist und wann es dann doch eben gefährlich werden könnte? Fragen wir Professor Dr. Marco Bonhoff, Seismologe am Deutschen Geoforschungszentrum. Guten Abend,
grüße Sie.
Herr Bonhoff, kann man das lernen, also an einem kurzen Blick, ein bisschen abwarten, erkennen, was ein gefährliches Beben ist und was ungefährlich ist?
Das kann man leider nicht, sonst würden uns viele Forschungsanträge erspart bleiben. In dem Moment, wo ein Erdbeben beginnt, hat man erstmal relativ geringere Erschütterungen und die werden dann stärker, wenn die späteren S-Wellen kommen. Aber generell kann man per se nicht unterscheiden, ob ein Erdbeben jetzt größer wird oder ob es jetzt das schon war.
Und können nur wir das nicht oder können Tiere das zum Beispiel? Wir kennen das ja, dass manche Tiere tatsächlich auch schon bevor wir Menschen das Erdbeben spüren, Panik bekommen.
Ja, das ist ein weites Feld. Also zunächst mal sind Berichte über anomales Tierverhalten immer erst nach dem Erdbeben zu verzeichnen, selten vorher. Und es gibt beim Sumatra-Erdbeben 2004 zum Beispiel war es so, dass tatsächlich viele Säugetiere aufgrund der Erschütterung den Berg hochgelaufen sind und dann vom Tsunami nicht getötet worden sind. Aber das ist jetzt keine Erdbebenvorhersage, sondern vielleicht so eine Art evolutionär entstandenes Tsunami-Frühwarnsystem. Bei Vorläuferphänomenen, also vor einem Erdbeben, sind diese Berichte meistens eher zweifelhaft.
Okay. Dieses Beben, das Jacinda Ardern in Neuseeland da ganz cool weggelächelt hat im Interview, das hatte immerhin eine Stärke von 5,8. Laut Richterskala kann es ab Stärke 6 schon oft schwere Schäden geben, sogar Todesopfer. Sind da manche Länder besser vorbereitet und müssen zum Beispiel, wie die neuseeländische Premierministerin, nicht befürchten, dass ihnen das Dach auf den Kopf fällt?
Also Neuseeland ist ja ganz sicher besser vorbereitet als viele andere Länder. Ein Beben der Stärke 5,8 kann auch große Schäden hervorrufen, aber nur, wenn es sehr flach ist. Das Beben war jetzt doch schon einige Zehner Kilometer tief und 90 Kilometer entfernt. Von daher hat dieses Beben jetzt am Standort der Premierministerin relativ geringe Erschütterungen ausgelöst. Aber das hätte natürlich trotzdem auch ein großes Erdbeben werden können. Das konnte sie zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Sie hat es aber, ich sag mal, staatsmännisch cool weggelächelt. Wenn es jetzt anders gekommen wäre und das Studio wäre beschädigt worden, dann wäre natürlich die Berichterstattung eine ganz andere.
War das jetzt ein Zuckeln und Wackeln der Erde oder wird tatsächlich ein größeres Erdbeben draus? Darüber haben wir gesprochen mit Dr. Marco Bonhoff, Seismologe am Deutschen Geoforschungszentrum. Und er sagt, wir Menschen, wir können das nicht unterscheiden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.